Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Das ist das Rabinfo vom Montag, dem 26. Mai. Schön seid ihr dabei. Und das beschäftigt uns in der heutigen Sendung. Die Familie Momeni aus Mittelshäusern soll in den Iran zurückkehren. So will es das SEM. Doch die Familie wehrt sich.
Wir fordern Schutz und Perspektive für uns, für die Familie.
Unterstützung erhalten die Momenis aus der Königzer Zivilbevölkerung. Und Raub, Plünderungen und illegaler Handel mit Kulturgütern. Um dies zu verhindern, setzt sich die Schweiz seit über 20 Jahren ein.
Es hat mittlerweile sehr, sehr viele von diesen kriegerischen Kontexten und dort ist das kulturelle Erbe besonders auch bedroht.
Das sagt Fabienne Baraka, Leiterin der Fachstelle Internationale Kulturgütertransfer im Bundesamt für Kultur in Bern. Seit letzter Woche sitzt die Schweiz auch in einem UNESCO-Ausschuss dafür. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung, zuerst aber die Nachrichten des Tages. US-Präsident Donald Trump warnt Wladimir Putin davor, die ganze Ukraine erobern zu wollen. Das berichtet der britische Guardian. Ein Versuch Putins, die gesamte Ukraine zu erobern, würde zum Untergang Russlands führen, so Trump in einem Social-Media-Post. Putin sei, Zitat, völlig verrückt geworden, so Trump weiter. Bereits gestern hatte der US-Präsident gegenüber ReporterInnen erklärt, er sei sehr überrascht, dass Putin die Bombardierung ukrainischer Städte intensiviert habe, trotz der Bemühungen des US-Präsidenten um einen Waffenstillstand. Im deutschen Braunschweig sind frühere VW-Manager zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das berichtet der Deutschlandfunk. Hintergrund ist die sogenannte Diesel-Affäre. Im Strafprozess dazu sind 4 ehemalige Führungskräfte des Autobauers des Betrugs schuldig gesprochen worden. 2 der Angeklagten wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, 2 weitere Ex-MitarbeiterInnen erhielten Bewährungsstrafen. Und damit nach Bern. Am Wochenende demonstrierten in Bern zwischen 2.000 und 3.000 Menschen aus Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. Bei der Demonstration gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Polizei setzte unter anderem Gummigeschosse, Reizgas und Wasserwerfer ein. Wie die OrganisatorInnen von Burn for Palestine in einer Medienmitteilung schreiben, wurden mehrere Personen durch Gummigeschosse der Polizei am Kopf verletzt. Gemäß Medienmitteilung der Polizei sind im Verlauf der Demonstration Teilnehmende des Umzugs in ein Feuerwerkgeschäft an der Monbijoustraße eingebrochen und haben Pyrotechniker entwendet. Die Polizei spricht von 6 verletzten PolizistInnen. Die Stadt Bern will im Gebiet Bümplitzhöhe eine neue Wohnüberbauung realisieren. Das teilte der Gemeinderat heute mit. Die Überbauung soll preisgünstigen Wohnraum bieten und Funktionen eines Nachbarschaftszentrums übernehmen. Das Areal Bümplitzhöhe befindet sich im Eigentum des Städtischen Fonds für Boden- und Wohnpolitik. Für die Realisierung des Projekts ist eine Anpassung der baurechtlichen Grundordnung nötig. Der Gemeinderat hat dafür die entsprechende Planungsvorlage mit einer Zone mit Planungspflicht sowie Anpassungen von Bebauungs- und Baulinienplänen zur öffentlichen Mitwirkung verabschiedet. Definitiv über das Projekt entscheiden wird die Berner Stimmbevölkerung. Die Abstimmung dazu wird frühestens Anfang 2027 stattfinden. Die Stadt Bern kommuniziert neu auch über den Kurznachrichtendienst Blue Sky. Eine entsprechende Medienmitteilung hat der Gemeinderat heute herausgegeben. Der Blue Sky-Kanal der Stadt Bern soll eine Alternative zum umstrittenen Kurznachrichtendienst X bieten. Die Präsenz auf X führt die Stadt Bern vorerst aber weiter. Über diesen Kanal erreiche die Stadt nach wie vor ein relevantes Publikum, so der Gemeinderat. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Pium. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Bei Höchstwerten um die 19 Grad ist es morgen Dienstag teilweise sonnig, es bleibt aber trocken. Der Mittwoch wird durchzogen, am Vormittag ist noch die Sonne zu sehen. Bei um die 19 Grad ist es am Mittwochnachmittag dann bedeckt, es könnte vereinzelt gar regnen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit rund 3 Jahren lebt die Familie Momeni in der Schweiz. Seither bauen sich Vater Farshad und seine beiden erwachsenen Kinder Shadi und Shariar ein neues Leben in Mittelhäusern auf. Anfang März hat das Staatssekretariat für Migration SEM das Asylgesuch der Familie aus dem Iran aber definitiv abgelehnt. Das löste eine Welle der Solidarität aus. Eine Online-Petition verlangt nun das Bleiberecht für die Familie. Über 5000 Menschen haben die Petition unterschrieben. Am Freitag übergab eine Delegation des Solidaritätskomitees die Petition der Gemeinde Könitz. Im Anschluss konnte die Delegation ein Gespräch mit dem Sozialvorsteher der Gemeinde, Hans-Peter Kohler, sprechen. Zu dieser Delegation gehörten Bruno Schmucki und der ehemalige Großrat Urli Stöheli. Ich konnte mit ihnen und Shariar Momeni im Anschluss sprechen und ließ mir von Shariar Momeni die Situation seiner Familie erklären.
Wir sind seit 3 Jahren in der Schweiz und unser Asylgesuch wurde leider abgelehnt und wir waren heute da beim Könitz Gemeinde und wir fordern Schutz und Perspektive für uns, für die Familie, meine ich. Meine Schwester hat mit einer Ausbildung begonnen im Bereich Pflege, konnte sie leider nicht weiter zu studieren und musste sie ihre Ausbildung abbrechen. Ich mache ein Vorbereitungsjahr an der Universität und beginne im Mitte September mit dem Studium. Mein Vater hat schon seit fast 2 Jahren, denke ich, beim Dorfladen als Freiwilliger gearbeitet. Und ja, das war kurz die ganze Geschichte.
Und weshalb wurde das Gesuch vom SEM überhaupt abgelehnt?
Also noch ist definitiv eine sehr lange Geschichte, aber kurz kann ich sagen, dass unsere Gründe nicht geglaubt wurden.
Sie haben eine Petition gestartet, die nun eben das Bleiberecht fordert für die Familie Momeni. Bruno Schmucki, Sie gehörten zu den Erstunterzeichnerinnen oder Sie waren der Erstunterzeichner. Was im Detail fordert die Petition?
Also die Petition, die basiert ja quasi auf den konkreten Erfahrungen, die wir gemacht haben mit den Momenis bei uns in Mittelhäusern. Wir haben natürlich gemerkt, das sind Leute, die sich integrieren, die mitmachen, die Interesse haben. Und wir haben auch bei den beiden Jungen der Familie Momeni gespürt, dass sie für sich eine Perspektive suchen. Das war der Grund vom Ganzen. Und dann kam dieser Entscheid, dass ihr Asylgesuch abgelehnt wurde. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir etwas machen. Wir wollen, dass die Leute hier bleiben können. Wir wollen, dass sie eine Zukunftsperspektive haben. Und das sind die Hauptforderungen unserer Petition. Und dann wurde es natürlich konkret. Wir wollen, dass sie bleiben können in dieser Wohnung, wo sie sich sicher fühlen, wo sie gut vernetzt sind, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich entfalten können. Wir wollen, dass sie ihre Weiterbildungen machen können, dass eben Shariar an der Universität sein kann. Vor allem wollen wir auch, dass Shadi ihre Lehre in der Pflege weiterführen kann, weil sie sich da entfalten kann und weil es ja hier wirklich einen enormen Fachkräftemangel gibt. Es wäre extrem schade, wenn man Leute wie Shadi hier nicht ausbildet und ihnen eine Chance gibt. Und dann natürlich auch Farshad, der sich gut integriert hat ins Dorf. Wir wollen, dass sie das erhalten können und nicht herausgerissen werden und in ein sogenanntes Rückkehrzentrum geschickt werden, wo sie dann entwurzelt sind und perspektivenlos. Und das ist die Hauptforderung der ganzen Petition.
Urli Stöhli, auch Sie engagieren sich im Rahmen dieser Petition für die Familie. Sie richten sich mit der Petition unter anderem auch an die Gemeinde Könitz, was erwarten Sie von der Gemeinde?
Ja, ich erwarte von der Gemeinde, dass sie beim Kanton hilft, Druck zu machen. Alle verschanzen sich hinter den Gesetzen und sagen, wir können nichts unternehmen, das ist obere Instanz. Und ich weiß, dass eine große Gemeinde einen gewissen Einfluss hat, auch auf den Kanton und der Kanton schlussendlich auf die nationale Situation. Ich persönlich kenne seit Jahren die Situation vor allem von iranischen Flüchtlingen, die können nicht nach Hause, es gibt keine Rücknahmeabkommen. Und sie wollen auch nicht, weil sie sehr gefährdet sind dort.
Die Gemeinde soll also Druck beim Kanton machen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich der Kanton hier umstimmen lässt?
Wir haben einige Beispiele aus der Vergangenheit, dass sich das Engagement der Bevölkerung gelohnt hat. Auch insbesondere, als sich die KMU-Betriebe eingeschaltet haben und gesagt haben, wir finden zum Beispiel keinen Käserlehrling mehr und jetzt nehmt ihr uns diesen Lehrling noch weg. Und schlussendlich hat man irgendwie mit Biegen und Bresken für dieses Einzelschicksal einen Weg gefunden. Und ich hoffe, dass wir auch in diesem Fall irgendeine Lösung finden.
Wegen des abgelehnten Gesuchs müssen Sie aus Ihrer Wohnung, das ist jetzt schon geschehen. Wie ich gehört habe, Sie sind jetzt in einem solchen Rückkehrzentrum. Wie ist Ihre Situation da?
Das ist definitiv eine sehr schwierige Situation für meine Familie und ich. Vor allem für meine Schwester als seine Frau ist es unglaublich schwierig, in einem Rückkehrzentrum zu wohnen. Die Schwierigkeiten sind zu viel und wir hoffen, dass es eine Lösung gibt und wir versuchen als Gruppe und als Solidarität unsere Ziele zu verwirklichen.
Sie konnten jetzt mit einem Vertreter der Gemeinde Könitz sprechen. Wie ist dieses Gespräch verlaufen?
Es war ein gutes Gespräch. Also wie alles natürlich. Es ist jedes Gespräch, das wir führen in diesem Zusammenhang, ist gut und wichtig. Das heißt, es geht darum, diese Gespräche zu führen, darauf hinzuweisen, dass dieses ganze System eine Absurdität hat, dass sie dem Menschen schadet, dass es kostet. Und deshalb, das war eine Möglichkeit mehr. Wir wissen immer natürlich, die Behörden sagen immer, wir können nicht, wir müssen uns ans Gesetz halten. Aber ich glaube, man muss diese Kommunikation weiterführen, man muss immer darauf hinweisen, das ist auch, was wir jetzt machen. Wir machen es öffentlich. Ein Schicksal der Mumenis, das uns jetzt betrifft. Es gibt hunderte solche Schicksale in diesem Zentrum in Erwangen. Gibt es Leute, die sind schon seit 10 Jahren dort. Und fristen ihr Dasein. Und das ist wir müssen darauf aufmerksam machen, dass dieses System menschenfeindlich ist und dass es überhaupt kein Problem löst, sondern nur sehr viele Probleme zusätzlich generiert.
Bruno Schmucki haben wir zuletzt gehört. Er ist der Erstunterzeichner der Petition Bleiberecht für die Familie Momeni.
Rabe Info.
Raub, Plünderungen und illegaler Handel mit Kulturgütern. In Kriegs- und Konfliktkontexten geschieht dies häufig. Um dies zu verhindern, setzt sich die Schweiz seit über 20 Jahren ein. Für das Engagement wurde die Schweiz vergangene Woche in den subsidiären Ausschuss zur Umsetzung der UNESCO-Konvention über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut gewählt. Das Mandat gilt für den Zeitraum der kommenden 4 Jahre. Was die Schweiz bereits tut und wo sich die aktuellen Herausforderungen stellen, im Beitrag von Simon Keller.
Rechtlich gesagt handle es sich bei Kulturgütern um Folgendes.
Ein Objekt, das besonders bedeutungsvoll ist für zum Beispiel die Geschichte, die Archäologie, die Kunstgeschichte. Es gibt nicht eine fixe Definition, was man darunter verstehen kann. Aber ganz grundsätzlich würden wir mal sagen, alles, was archäologisch ist oder aber beispielsweise auch Bilder von großen Meistern, das ist auch ein Kulturgut.
Das sagt Fabienne Barga. Sie ist Leiterin der Fachstelle Internationale Kulturgütertransfer im Bundesamt für Kultur in Bern. Es gebe sowohl bewegliches als auch unbewegliches Kulturgut.
antike Tempel oder ein Kolosseum in Rom und eben beweglich, das kann eine Statue sein.
Kolonialismus und auch Nationalsozialismus seien historische Kontexte, wo es immer wieder um die Frage von Raub oder den Entzug von Kulturgut gehe. Die UNESCO-Konvention soll den Diebstahl und Raubgrabungen von Kulturgütern verhindern. Und sie zielt darauf ab, den illegalen Handel mit Kulturgut weltweit zu bekämpfen und die Rückgabe von gestohlenen oder unrechtmäßigen exportierten Objekten zu ermöglichen.
Die Konvention, für die auch die Fachstelle, die ich leite, zuständig ist für deren Umsetzung, das ist ein bisschen auch eine Antwort auf so historisch belastete Verlustumstände gewesen. Die ist nicht umsonst, datiert von 1970. Das war irgendwo auch eine Antwort auf diese Dekolonisierung und auch ein Anliegen von vielen Staaten, dass man eben ein internationales Instrument findet, wo man solchen Verlustumständen oder eben solchen Plünderungen begegnen kann mit einem rechtlichen Instrument. Und so wurde dann diese Konvention ins Leben gerufen.
Das bedeutet auch, dass diese Konvention weder auf koloniale Kontexte noch auf Nazi-Raub-Kontexte übertragbar sei, so Fabienne Barraga. Denn diese sei auf 1970 datiert nicht rückwirkend anwendbar.
Sie ist aber auf Plünderungsumstände anwendbar oder Diebstähle oder eben auch diesen illegalen Transfer von Kulturgütern, der heute passiert. Und das ist leider nach wie vor ein sehr großes, ein aktuelles Thema, insbesondere auch in instabilen Verhältnissen, sei es beispielsweise bei Krieg oder Konflikten oder beispielsweise auch rund um das Mittelmeer. Die Staaten, die über ein sehr reiches Kulturerbe verfügen, sind mit sehr starken, massiven Plünderungen auch noch heute konfrontiert.
Sobald ein Kulturgut in die Schweiz eingeführt oder ausgeführt wäre oder es einen Wechsel der EigentümerInnen gäbe, kommt dieses Gesetz zur Anwendung. Die Schweiz habe hier eine besondere Rolle, findet Fabienne Barraga.
Zum einen muss man immer das auch ein bisschen historisch sehen. Die Schweiz hatte in den 80er, 90er Jahren, bevor sie dieser Konvention beigetreten ist, gab es durchaus auch eine negative Reputation in Bezug auf Kulturgüter. Es gab da zwei große Fälle in der Schweiz, die wurden dann publik, wo viele Kulturgüter, die geplündert worden waren, besonders auch in Italien und Griechenland, gelagert waren bei Kunsthändlern und dann von da eigentlich weltweit vertrieben wurden. Die Schweiz ist nach wie vor ein sehr starker, ein sehr wichtiger Kunsthandelsplatz. Wir sind Nummer 5 weltweit.
Als wichtiger Handelsplatz habe die Schweiz eine große Verantwortung. Auf der anderen Seite habe die Schweiz durch ihr 20-jähriges Engagement eine gute Zusammenarbeit mit sogenannten Quellenstaaten etablieren können.
Das sind Staaten, die eben über so ein reiches Kulturerbe verfügen, das dann immer mal wieder auch von Plünderung und Diebstahl bedroht ist, dass man gemeinsam an Lösungen arbeitet, dass man gemeinsam Projekte auf die Beine stellt. Und ich denke, diese Funktion als Brückenbauerin, also als Marktstaat, der aber mit Quellenstaaten zusammenarbeiten kann, das ist eine unserer großen Zielsetzungen in den nächsten Jahren.
Bis dato hat die Schweiz 9 solche bilateralen Vereinbarungen abgeschlossen. Die meisten Staaten befinden sich im weiten Raum des Mittelmeeres.
Das ist beispielsweise Ägypten, die Türkei, aber auch Griechenland und Italien. Man darf nicht vergessen, dass so Plünderungskontexte auch bei unseren Nachbarstaaten passieren. Und da geht es beispielsweise auch darum, dass wir immer wieder auch Projekte unterstützen in diesen Ländern, um für den Erhalt des kulturellen Erbes, für den Schutz des kulturellen Erbes gemeinsame Projekte lancieren oder finanziell unterstützen oder auch Schweizer Museen unterstützen, die dann so Kooperationsprojekte auf die Beine stellen.
Trotz Expertise stünden Fabienne Barraga und ihr Team vor großen Herausforderungen. Zum einen handle es sich nämlich um ein globales und grenzübergreifendes Problem.
Das heißt, es ist wichtig, dass man sehr eng und schnell zusammenarbeitet mit anderen Staaten. Es ist insofern auch problematisch oder eine große Herausforderung, weil oftmals sind da auch Profis am Werk, nicht die Personen, die plündern. Das sind meistens Leute, die da irgendwo auch ihr Leben damit finanzieren möchten. Aber Zwischenhändler und Organisationen, die sich an dem bereichern, die sind hochprofessionell. Also dieses komplexe Gefüge zwischen Staaten international sehr schnell, sehr professionell. Das ist eine große Herausforderung, dem zu begegnen.
Und dann tragen auch aktuelle Konflikte und Kriege dazu bei, dass Raub und Plünderungen von Kulturgütern geschehen.
Wir denken da an die Ukraine, wir denken aber beispielsweise auch an Gaza, an den Sudan, an Jemen. Es hat mittlerweile sehr, sehr viele von diesen kriegerischen Kontexten und dort ist das kulturelle Erbe besonders auch bedroht.
Fabienne Baraga haben wir gehört. Sie ist Leiterin der Fachstelle Internationale Kulturgütertransfer im Bundesamt für Kultur in Bern.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Montag, 26. Mai. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Simon Keller. Auf euch am Mikrofon ist der Noah Piuxi. Macht's gut, heit schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.